Deutschlandfunk Interview.
Der 1. Juli ist der Jahrestag der Rückgabe der früheren britischen Kronkolonie Hongkong an China. Das Ganze passierte 1997 und eigentlich sollten die Freiheiten der Bürgerinnen und Bürger gesichert bleiben. Doch seit Jahren beschneidet Festland China die Freiheiten der Menschen in Hongkong. Seit Jahren gibt es dagegen Proteste. Nun hat China ein Gesetz eingeführt, das von der Regierung in Peking als Sicherheitsgesetz bezeichnet wird. Es ermöglicht harte Strafen gegen alles, was von der Regierung als subversiv, separatistisch, terroristisch oder als Konspiration mit ausländischen Kräften eingestuft wird. Im schlimmsten Fall droht lebenslange Haft. Es gilt seit heute und es gab heute bei Demonstrationen erste Festnahmen. Nachrichtenagenturen sprechen inzwischen mit Verweis auf die Polizei dort von bis zu 180 Festnahmen. Wir können das Thema jetzt vertiefen mit Mareike Ohlberg, Senior Fellow im Asienprogramm des German Marshall Fund. Schönen guten Tag, Frau Ohlberg.
Hallo.
Ein Land, zwei Systeme, das war ja immer das Credo mit Blick auf Hongkong. Erleben wir jetzt gerade das endgültige Ende von Hongkongs Sonderstatus?
Ich halte es für richtig, also sehr viele Leute sagen, ja, das ist das Ende von Ein Land, zwei Systeme. Ich halte das für gerechtfertigt. Und zwar aus dem Grund, vor allen Dingen deswegen, weil mit diesem Gesetz wird durch das Nationale Sicherheitskomitee, das in Hongkong errichtet wird, wird quasi eine Parallelregierung errichtet, die völlig auf das Festland hört, noch mehr als die tatsächliche Regierung in Hongkong. Und das Problem ist auch, bisher hatte Hongkong tatsächlich Rechtsstaatlichkeit. Was Demokratie angeht, ist Hongkong nie besonders weit gekommen. Es gab nie richtige, komplett freie Wahlen in dem Sinne. Aber man hatte Rechtsstaatlichkeit und dadurch Rechtssicherheit. Und das wird durch dieses Gesetz komplett außer Kraft gesetzt. Und dadurch ist einfach eine Riesenanpassung ans Festland, findet gerade statt.
Weil jetzt sozusagen die Sicherheitsregeln, die in Peking gemacht werden, gelten und Hongkong einfach keine Unabhängigkeit diesbezüglich mehr besitzt.
Es gibt einfach jetzt keine Möglichkeit mehr für die Zivilgesellschaft, sich angemessen gegen auch zum Beispiel neue Gesetze, die jetzt kommen können, gegen neue Vorschläge, die in dem Nationalen Sicherheitsgesetz auch bereits angesprochen werden und gegen die früher protestiert wurde, zum Beispiel patriotische Erziehung in den Schulen, wogegen früher viel protestiert wurde. Dagegen kann sich die Zivilgesellschaft jetzt de facto also überhaupt nicht mehr organisieren. Und es ist tatsächlich so, dass dieses Element der komplett fehlende Rechtsstaatlichkeit, das heißt, dass das Gesetz genutzt wird, um abzuschrecken und dass es im Prinzip gegen jeden angewendet werden kann, weil letztlich es ausgeführt wird von dem Festland und es vage genug definiert ist, dass man quasi gegen jeden Menschen jederzeit etwas in der Hand hat. Also dass der Clou daran ist ja im Prinzip, man ist bei fehlender Rechtsstaatlichkeit ständig in der Situation, dass man nie genau weiß, ob man gerade das Gesetz bricht oder nicht.
Nun hat Hongkong aber dennoch ja eine Regierung. Sie haben diese eben schon einigermaßen skeptisch betrachtet. Also alles um Regierungschefin Carrie Lam ist jetzt nur noch reine Marionette?
Es ist auch so, die Hongkonger Regierung war jetzt vorher auch nicht furchtbar unabhängig. Also die Hongkonger Regierung war schon immer stark abhängig vom Festland. Was man aber zumindest hatte, waren noch funktionierende Gerichte und noch einen funktionierenden Rechtsstaat. Die Regierung selber hat vorher auch schon im Namen von Beijing gehandelt. Aber man konnte über die Gerichte, konnte noch das Schlimmste, also die stärksten Eingriffe konnten verhindert werden. Und das ist jetzt quasi auch nicht mehr, die Möglichkeit besteht jetzt nicht mehr, weil jetzt im Zweifelsfall sich das Festland immer über dieses neue Komitee einschalten kann und Fälle übernehmen kann und dann Leute auch gegebenenfalls ins Festland abbestellen kann, dahin ausliefern kann, lassen kann.
Das heißt, aus Ihrer Sicht ist das wahrscheinlich das Ende der Demokratiebewegung?
Es kann noch vieles passieren, aber ich sehe derzeit nicht die Möglichkeit, wie die Demokratiebewegung sich unter den derzeitigen Umständen weiter organisieren, weiter formieren kann und weiter ihre Forderungen stellen kann.
Wir haben ja mit Blick auf die Proteste der vergangenen Jahre auch immer mal wieder darüber spekuliert oder auch befürchtet, dass China das Militär einschalten könnte, um Proteste blutig niederzuschlagen. Das hat man sich jetzt also gespart und ist bist gegen die Demokratiebewegung einfach auch auf juristischem, politischem Wege vorgegangen. Kann man das so zugespitzt sagen?
Also es haben einige Beobachter haben das juristische Äquivalent von Tiananmen-Niederschlagungen genannt. Es ist natürlich was anderes, ob man Panzern irgendwo einrollt, aber der Effekt, der ist tatsächlich, der gewollte Effekt ist genau gleich. Also man hofft tatsächlich, dass man es schafft, durch diese extrem harschen Strafen die meisten Leute so stark einzuschüchtern, dass sie sich nicht mehr wagen, sich zu äußern. Die wenigen, die es noch tun, kommen ins Gefängnis und dann kann man seine gesamte Politik so einführen, wie man es möchte, mit patriotischer Erziehung, wie man es auch in den 1990er Jahren in Festlandchina gemacht hat, nachdem man dort die Demokratiebewegung beendet hat. Also ich glaube schon, dass die festlandchinesische Regierung sich ein ähnliches Momentum durch dieses Gesetz erhofft.
Die USA wollen jetzt Asylregeln für Menschen aus Hongkong erleichtern. Taiwan denkt da auch bereits drüber nach. Aus Deutschland gibt es auch schon Stimmen aus der SPD. Der Außenpolitiker Nils Schmidt fordert das. Halten Sie das für eine gute Idee, Asyl für Menschen aus Hongkong in Deutschland leichter zu machen?
Auf jeden Fall. Das ist unheimlich wichtig, dass eigentlich alle Länder, die irgendwie die Möglichkeit haben, Menschen aus Hongkong jetzt vereinfachte Einwanderungsverfahren anbieten. Das ist letztlich das Mindeste, was wir tun können. Das werden nicht alle Hongkonger wahrnehmen. Wahnsinnig viele Hongkonger hängen natürlich nach wie vor an ihrer Heimat. Aber es ist wichtig für diejenigen, die jetzt unter diesem Gesetz verfolgt werden oder in Gefahr stehen, unter dem Gesetz verfolgt zu werden. Oder einfach auch für Menschen, die nicht in einem Land oder in einer Stadt leben wollen, wo es keinen Rechtsstaat mehr gibt, Möglichkeiten zu schaffen, ihre Heimat zu verlassen und ein neues Leben aufbauen zu können.
Ist das dann aber auch so ein bisschen Eingeständnis, wir können euch sonst nicht helfen vor Ort, deshalb öffnen wir unsere Türen für euch?
Sicherlich. Man hätte halt das Problem, es wurde extrem spontan angekündigt. Keiner wusste, dass das kommt Ende Mai, als es angekündigt wurde, dass dieses neue Gesetz eingeführt werden soll. Nicht mal die Hongkonger Regierung wurde vorher darüber informiert. Die Hongkonger Regierung hat den Text auch nicht gesehen, bis der Text von offizieller chinesischer Seite verkündet wurde. Man hätte in der Zwischenzeit, diesen Monat, hätte man stärker nutzen können, um tatsächlich zu sagen, wenn ihr das macht, dann erkennen wir ein Land, zwei Systeme nicht mehr an. Das heißt, wir lösen sämtliche Verträge, die wir mit Hongkong separat haben, lösen wir auf. Wir geben nicht mehr diesen Sonderstatus. Dazu war man in Europa nicht bereit. In den USA hat man es getan und fängt jetzt auch langsam an, danach zu ziehen. Man hätte vorher mehr tun können, man hat es nicht getan. Jetzt ist ja das Mindeste, was man noch tun kann, ist jetzt den Menschen, die jetzt plötzlich in einer völlig anderen Stadt leben, da einen Weg raus zu bieten.
Glauben Sie denn, dass das tatsächlich etwas geändert hätte, wenn Europa gesagt hätte, okay, wir gehen den Weg der USA, wir heben Hongkongs Sonderstatus auch auf?
Man hätte es nicht garantieren können, aber ich glaube schon, dass die chinesische Regierung so kalkuliert hat, von den USA werden wir Gegenwind kriegen, die werden uns drohen, werden es aber allein nicht machen und Europa wird sich sowieso unter den derzeitigen Umständen nicht trauen, das zu machen. Da haben sie richtig kalkuliert. Und wenn man tatsächlich, wenn stark, wirklich aus allen Lagern ganz klar die Botschaft gekommen wäre, dann heben wir das auf, dann hätte das zwar nicht garantiert, dass die chinesische Regierung das nicht gemacht hätte, aber die Chancen, dass man noch etwas hätte ändern können, wären zumindest etwas höher gewesen. Ich will nicht sagen, dass es jetzt alles geändert hätte. Da war offensichtlich auch von chinesischer Seite steckte viel dahinter, dass man das unbedingt tun wollte. Aber man hätte das noch stärker nutzen können, ja.
Warum kann sich China so sicher sein, dass Europa sich in solchen Situationen nicht traut?
Weil man sich inzwischen sicher genug fühlt, dass die europäischen Regierungen gerade in der Lage, jetzt nach Covid-19 oder immer noch in der Covid-19-Phase, dass man versucht, sich mit China gut zu stellen, dass man seine eigenen Unternehmen, den Standort in China nicht riskieren möchte. Zu dem gleichen Punkt, wo das alles relevant war, hat Europa noch versucht, das Investitionsabkommen mit China zu verhandeln, obwohl eigentlich klar war, dass das nicht weiter voranrückt. Aber man hat gesagt, so, wir wollen das versuchen und da wollen wir es und jetzt mit der chinesischen Regierung nicht anlegen. Und ich denke, das weiß man in Beijing und das nutzt man dementsprechend.
Sagt Mareike Ohlberg, Senior Fellow im Asienprogramm des German Marshall Fund. Wir haben gesprochen über die aktuellen Vorgänge in Hongkong. Frau Ohlberg, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.